Radio Free FM präsentiert die Plattform. Die Stunde, in der ihr zu Wort kommt. Ihr wollt euren Verein oder eine neue Initiative vorstellen? Ein spezielles Thema soll mehr Aufmerksamkeit bekommen? Dann seid ihr hier richtig. Montag bis Donnerstag von 4 bis 5 und am Sonntag in der Wiederholung ab 12. Interessiert? Mails unter plattform@freefm.de oder Ulm 938 6284.
Radio Free FM um 16 Uhr. Hier ist die Plattform auf der 102,6. Radio Free FM, die Plattform. Jeden Montag bis Donnerstag gleiche Stelle, gleiche Welle. Heute ja mit dem Thema Industrialisierung Version 4.0 beziehungsweise alles, was irgend mit ja sagen wir mal Entwicklung in der Produktionswirtschaft, in der Lehre zur Produktionswirtschaft zu tun hat. Mein Name ist Michael Trost und ja, heute haben wir zwei Gäste und ich freue mich, dass es klappt. Und ja, zum einen bei mir im Studio ist Professor Dr. Lisa Ollinger. Lisa, ganz herzlich willkommen hier bei uns in der Plattform. Schön, dass du da bist.
Hallo, ja, ich freue mich sehr, hier zu sein.
So, und zum anderen, und da gucken wir jetzt mal, ob das funktioniert, zumindest für ein paar Worte zugeschaltet. Außerdem, ich hoffe, es klappt, über Google Meets, Sabine Dobrindt. Sabine, herzlich willkommen, hörst du uns?
Ja, hallo, ich höre euch sehr gut.
Das ist schön, das freut mich auch natürlich. Ja. Ein herzliches Willkommen hier in der Sendung. Ja, wir wollen ganz kurz sagen, das heißt wahrscheinlich wirst du gleich noch ein paar Worte dazu sagen. Es geht um eine neue Reihe, die wir hier in der Plattform quasi aufmachen. Es geht um überwiegend, denke ich, Sabine, Frauen im Bereich in der Industrie, vor allem aber in Ingenieurbereichen, Ingenieurwissenschaften. Darüber werden wir ja heute quasi in der ersten Sendung mit der Lisa Ollinger sprechen. Sie ist Professorin und Dozentin an der Hochschule hier in Ulm. Darüber sprechen wir natürlich eine Stunde. Ich denke mal, Sabine, wenn es für dich okay ist, wird man erst mal kurz die Lisa sich vorstellen lassen, damit die Hörer auch wissen, wer denn heute so als Gast da ist. Und gerne dann du anschließend so würde ich vorschlagen, dass du dich kurz vorstellen, du vielleicht ein paar einführende Worte sprichst. Aber zunächst würde ich einfach mal sagen, dass wir Lisa vorstellen. Lisa, wie wir es immer so handhaben, kurz ein bisschen was für die Hörer, damit sie schon mal wissen, wer ist die Lisa Ollinger und einfach eine Vorstellung haben, wer da heute bei uns zu Gast ist.
Ja, sehr gerne. Ja, ich fühle mich geehrt, dass ich diese Reihe auch eröffnen darf. Ja, mein Name wurde ja schon öfter gesagt, Lisa Ollinger. Ich habe irgendwann mal Elektrotechnik studiert, und zwar an der Technischen Universität in Kaiserslautern. Damals habe ich mich schon in das Thema der Automatisierungstechnik vertieft in meinem Hauptstudium. Und ganz zu Ende meines Studiums habe ich sogar schon Ulm kennengelernt. Denn da habe ich hier meine Diplomarbeit geschrieben am Forschungszentrum von Daimler, das damals noch auf dem Eselsberg war. Danach hat es mich aber wieder in die Pfalz zurückgezogen, weil ich dann meine Promotion noch machen wollte. Das heißt, ich habe dann erstmal an einem Forschungsinstitut für 5 Jahre gearbeitet, und zwar am DFKI. Das steht für Deutsches Forschungszentrum für Künstliche Intelligenz. Mhm. Klingt jetzt erstmal auch sehr,
sehr
ein bisschen hochtrabend, aber
sehr spannend
das,
auch.
Ja, das ist wirklich auch heute noch ein sehr renommiertes Institut, was ursprünglich sehr viel Informatik macht, aber auch immer mehr Ingenieure dort beschäftigt sind, gerade aus Themen wie der Industrie 4.0, worüber wir ja später dann noch sprechen werden. Mhm. Danach war ich dann erstmal ein paar Jahre in der Industrie beschäftigt, habe dort Forschung und Entwicklung betrieben. Und ja, dann wurde der Wunsch doch größer, wieder mehr zu lehren, mehr zu forschen. Und dann wurde hier eine Professur ausgeschrieben in Ulm, die hat sehr gut gepasst. Und ich hatte Glück, ich wurde genommen, deswegen bin ich jetzt seit 2 Jahren hier in Ulm und bin Professorin für Produktionsautomatisierung an der Technischen Hochschule.
Das ist dann, wir werden gleich nach dem Sabine gesprochen, sicherlich noch kurz zur Organisation das sagen, aber das ist für sich dann eine Fachrichtung, die an der Hochschule dann gelehrt wird. Ist das richtig, oder?
Ja, wir sind aufgeteilt in einige Fakultäten. Wir bieten Studiengänge an wie Produktionstechnik. Das haben wir jetzt auch erneuert zum Studiengang Digitale Produktion. Mhm. Ich lehre vor allem bei den Wirtschaftsingenieuren, aber wir haben auch klassische technische Studiengänge wie Maschinenbau, Informatik, Elektrotechnik, aber auch Medizintechnik, Mechatronik. Also ein sehr großes Spektrum an sehr interessanten Studiengängen. Und da hoffe ich, dass ich auch ein paar Zuhörer vielleicht mal ermuntern kann, auf unsere Homepage zu gehen und sich vielleicht inspirieren zu lassen, was wir so anbieten.
Mhm. Du kannst gerne auch die Homepage schon mal nennen, dann können die Hörer, die gerade ein bisschen nebenher gucken möchten, vielleicht auch sogar mal einfach sich einen Eindruck, ich weiß, es gibt ja auch Info über dich dort zum Nachschauen oder vielleicht auch ein Bild angucken möchten, können die gerne mal dorthin surfen. Wie ist denn die Webadresse? Wo findet man euch denn?
Einfach www.thu.de, also für Technische Hochschule Ulm, findet man natürlich auch unter Google oder Bing oder welche Suchmaschine man so nutzt. Mhm. Und da stehen eigentlich alle Infos, die man die Studieninteressierte so benötigen.
Ja, prima. Dann wissen wir schon mal ein bisschen was zu dir. Und ich höre, Sabine ist im Hintergrund auf jeden Fall schon am Warten und am Schauen und am Rascheln, dass sie auch zu Worte kommt. Sabine, du warst zwar schon mal in den letzten Jahren bei uns in der Plattform auch schon mal zugeschaltet, auch während der Pandemie leider nicht vor Ort, sondern über eine Zuschaltung. Jetzt bist du mal live zumindest in der Sendung, damals haben wir vorproduziert. Vielleicht stell du dich doch auch erstmal persönlich ganz kurz vor und dann anschließend erzähl ein klein bisschen was zu dem Thema, was wir, wie gesagt, hier als Serie in der Plattform beginnen wollen, über die Idee dazu, die du hattest und alles, was du denkst, was so in Kürze hier wichtig ist.
Genau. Also ich möchte eigentlich nur sehr kurz über die Gruppe berichten. Und zwar wollen wir jetzt hier die VDI-Staffel beginnen. Und ich selber bin Ingenieurin, habe Maschinenbau studiert, habe mich jetzt ins Thema Energiewende verliebt und möchte gerne über den VDI sprechen. Wir sind ist also der Regelsetzer. Und jeder Professor kann 10 kostenlose Mitgliedschaften pro Jahr verteilen an seine Studies. Ansonsten ist er kompetenter Berater in Wirtschaft, Politik, Technik und schreibt über 250 neue überarbeitete VDI-Richtlinien pro Jahr, ist auch mit seinen Zeitungen, Podcasts und Zeitschriften sehr aktiv. Und jetzt möchte ich gerne auf den Ulmer Kreis eingehen, weil das ist, finde ich, ja viel spannender. Wir haben also in den letzten Jahren, seitdem wir den Arbeitskreis Frau im Ingenieurberuf auch für Männer begonnen haben, ein Netzwerk gebildet, zum Beispiel mit der TSU, der Frau Hudelmeier, Weg in die Selbstständigkeit, der IHK. Wir waren beim Radio 2020,
haben dann
Resilienz und Stärke mit der Susanne Hollmann aus Ulm auch online durchgeführt. Waren interkulturelle Kompetenzen mit der Trita Schaaf, die bei uns in der Gruppe dabei ist. Der Bruno Hartmann hat über wirksames Führen, wenn die Welt wankt, sehr intensiv gesprochen. Und im Dezember wollten wir bei den Kampfmittelräumungs- und Führungswerkzeuge der Terrasont einen Besuch durchführen, der durch Corona nun auf nächstes Jahr platziert ist. Ja, und so haben wir sehr, sehr unterschiedliche Vortragsthemen, Besuche bei dem Evobus. Wir hatten bei der Raiffeisenbank einen Live-Workshop, da ging es um Patente. Das begann mit historischen Patenten, ein Patentanwalt, der dann sehr, sehr genau über die Unterschiede gesprochen hat, alles erklärte. Und von der Firma Performance.
Firmennamen hier weg, sagt einfach die Branche. Keine Firmennamen nach Möglichkeit.
Genau. Ah ja, Entschuldigung. Okay.
Die Branche ist einfach die Branche.
Über die kühlende Kleidung. Ja. Also das heißt querbeet, warum sind wir zusammen? Wir wollen uns vernetzen, stark machen. Wir wollen über Karriereaustausch sprechen, Wissen teilen, uns gegenseitig unterstützen und haben natürlich am Stammtisch auch hin und auch viel Spaß miteinander. Das nächste wird jetzt stattfinden am 6.12. Da geht es auch über autonomes Fahren. Da wird die Sandra Lee dazu sprechen und wer Lust hat, da auch mit dabei zu sein, live die anderen Ingenieurinnen kennenzulernen, der kann sich sicherlich über die VDI-Seite in Ulm einloggen und findet mich auch über LinkedIn oder Sing und kann da auch Netz ein Newsletter bestellen vom VDI. Ja, soweit von mir. Und wir freuen uns über neue Gesichter, über bekannte Gesichter, über Austauschen und so weiter. Und vor allem freue ich mich über die Staffel, die wir jetzt auch beginnen können mit der Frau Ollinger. Dankeschön.
Ja, wie viele Menschen sind denn bei euch dann, also die da dazukommen? Reden wir da von 10, von 20 oder wie viele überwiegend da dann Frauen? Wie viele sind denn da aktiv und dabei?
Ja, es ist ziemlich unterschiedlich. Am Stammtisch sind wir zwischen 2 und 15. Die letzten Male hat man ein ganz vertieftes Sechsergespräch. Mit Corona ist natürlich herausfordernd. Menschen ziehen weg, neue kommen dazu. Mhm. So sind wir auch vom Alter her ein guter Durchschnitt. Das heißt, wir sind eigentlich so in der Mitte zwischen kurz nach den Studies bis Open End, sage ich mal, aber schon querfeld. Wir wollen auch Frauen erklären, ihren Beruf im nächsten Jahr oder im übernächsten Jahr durchführen, dass wir da letzten Endes auch an die jungen Leute vermehrt noch mit rantreten können. Und es gibt ja auch den Studenten-VDI-Club, da kann man ja genauso mitwirken und mitmachen. VDinis gibt es, da wird auch schon für die Kinder der VDI-Leute Interessantes durchgeführt. Und ich denke, das ist eine ganz gute Plattform, um sich einfach zu vernetzen.
Mhm. Gibt es denn Voraussetzungen? Muss jemand, der sich für das Thema oder für euch interessiert, dann auch irgendwo, was weiß ich, eine Qualifikation aus dem Ingenieursbereich haben? Oder könnte da jemand, der jetzt vielleicht auch aus einem anderen Metier kommt, nicht Ingenieurin oder nicht, vielleicht sogar gar nicht studiert hat, sich da beteiligen? Oder ist das schon bei euch so ein bisschen Mitmachvoraussetzung? Wie handhabt ihr das?
Ja, also so genaue, ja, eine gewisse Berufserfahrung, Qualifikation ist schon irgendwo eine Einstiegskarte.
Ja.
Man sollte sich da schon irgendwo bewegen in den Bereichen. Und ansonsten hat der VDI ja mehrere Mitglieder. Ich kann das jetzt gar nicht genau sagen, wie viele in Ulm tatsächlich dabei sind, aber wir in der Gruppe sind stetig am Wachsen und gehen um die 40, sage ich mal. Also ja. Wir freuen uns auch über Neuzugänge.
Mhm, sehr schön. Und wer da Näheres wissen möchte, vielleicht sagt die URL, die Website noch, wo man euch findet oder wo man auch sich informieren kann, gegebenenfalls mit wem man dann auch wie Kontakt aufnehmen kann.
Ja, sehr gerne. Uns findet man unter www.vdi-ulm.de. Dort sind auch Hochschulvortragsreihen dabei, wie im Oktober Radarsensoren und Drohnen, den VDini-Club oder Führungskräfte. Und natürlich findet man auch den Bereich Frauen im Ingenieurberuf und dort bin ich dann die Ansprechpartnerin.
Ja, das heißt, wer Fragen zu dem Thema hat, der darf dort auf der Webseite nach der Kontaktadresse schauen und sich dann auch bei dir melden. Ist das so?
Ja, letzten Endes müsste dann die E-Mail verlinkt sein, die dann auch direkt an mich geht. Oder über LinkedIn findet man mich ja auch, über Sing.
Okay, gut. Dann auf jeden Fall wissen wir ein bisschen mehr. Vielleicht eine Frage, die ich noch an dich habe. Ist das dann auch etwas, eine Institution, die es bundesweit gibt? Oder ist das jetzt, seid ihr jetzt so als eine Ulmer Institution einzigartig? Gibt es euch nur als VDU Ulm? Ich nehme an, wahrscheinlich nicht, oder? Gibt's
Nein,
ja.
Der VDI ist ja deutschlandweiter Regelsetzgeber. Also auch bei den Gesetzgebungen sind wir mit involviert als Berater. Der Hauptsitz ist in Düsseldorf. Es gibt dann verschiedene Arbeitskreise auch oder Gruppen, genau, und Berater von Wirtschaft, Politikern und Techniker, und da bin ich ja eigentlich nur ein sehr kleiner Bereich.
Genau. Ja, das wollte ich sagen. Ich meine, ich wusste das ja auch, aber auf jeden Fall, ihr seid schon ein bisschen national einfach von letzter, schon ein bisschen noch größer, also nicht bloß ein kleiner, sondern wirklich eine große Institution auch.
Deutschlandweit, genau.
Ja. Ja, sonst noch Punkte, die du noch irgendwie sagen möchtest? Also wir haben gesagt, es wird auf jeden Fall eine Reihe. Ich weiß nicht, wie viele Termine habt ihr denn schon irgendwo geplant? Also wie viele?
Prinzipiell treffen wir uns einmal.
Fürs Radio meine ich. Habt ihr da schon irgendwie so ein bisschen so eine Idee, oder? Wie viele Menschen kommen denn in den nächsten Monaten zu uns? Habt ihr da schon was geplant?
Prinzipiell sind wir jetzt aktuell bei 2-3, die wir vorgesehen haben. Und das Jahr beginnt ja erst, da sind wir noch sehr flexibel. Ich denke, das wird sich noch erhöhen.
Wir sind auf jeden Fall gespannt, Sabine, und du darfst gerne einfach in der Leitung bleiben, und wenn du noch irgendwas dazu sagen möchtest, die Lisa kann ich inzwischen, glaube ich, auch hören.
Ja.
Du vielleicht sie nicht, oder ich weiß es nicht genau, vermutlich eher höchstens übers Radio, aber zumindest einmal nicht übers Studio, das vielleicht dann noch dazu als Info für dich, aber zumindest kannst gerne in der Leitung bleiben. Lisa, wir haben schon gerade ein bisschen was zum Studium an der Hochschule gesagt. Möchtest du noch ganz grob irgendwie zu denen, was die Hochschule hat, oder auch zur Hochschule allgemein ein bisschen noch eine Info geben, oder?
Ja, kann ich gerne. Wir freuen uns natürlich da über Interessenten. Wir haben hier in Ulm momentan oder mittlerweile 2 Standorte. Der eine ist ein bisschen stadtnäher, also hier an der Prittwitzstraße, also Michelsberg. Der andere Standort ist oben auf dem Eselsberg. Da haben wir jetzt auch einen Neubau, also zum älteren Gebäude noch ein Neubau dort. Also sehr moderne Räumlichkeiten. Und ich denke, was uns ausmacht, ist, dass wir sehr praxisnah lernen möchten. Was uns als technische Hochschule einfach charakterisiert. Das heißt, im Gegensatz zu einer Uni haben wir eher kleinere Kurse. Also uns liegt der persönliche Kontakt eben sehr am Herzen, was jetzt natürlich in der Covid-Zeit schwierig war, aber seit diesem Semester wir auch wieder vermehrt Präsenzlehre anbieten. Und ja, wir bieten auch sehr viele Labore, also praktische Dinge im Studium an, damit wir die Theorie direkt auch anwenden können und verdeutlichen können, wie das Ganze dann im Praxisalltag aussieht. Und in meiner Lehre ist das auch der Fall. Ich biete auch Steuerungstechnik-Labore an und daneben gibt es auch viele Programmierübungen mit einem, wo ich auch probiere, den Praxisanteil sehr hoch zu halten. Und man sieht auch, dass ist natürlich auch schön zu hören, wenn es den Studierenden dann gut gefällt und man hier ein gutes Feedback erhält, wenn dann jemand sagt, oh, jetzt hat es wirklich Klick gemacht, das, was wir vorher in der Theorie nur gehört haben, jetzt habe ich auch wirklich verstanden, wofür man das braucht. Das ist natürlich dann auch ein schönes Feedback.
Ja, und ich glaube, Ulm ist natürlich für Studenten auch ein recht gutes Terrain, weil natürlich in Ulm auch viele große Unternehmen aus dem technischen Bereich tätig sind. Ich will jetzt keine Namen nennen, aber muss man nur bei uns mal in die Weststadt gucken oder ins Donautal, Automobilbranche, Defense- oder Radarbereich, aus dem ich hier stamme, andere Firmen, auch nochmal Omnibusse in Neu-Ulm. Das heißt, wahrscheinlich sind das auch Arbeitgeber, bei denen viele eurer Studenten dann auch eine Möglichkeit für ein Praxissemester haben oder wahrscheinlich vielleicht sogar auch eine potenzielle Chance, einen Berufseinstieg nach Hamburg zu bekommen.
Ja, da sind wir auch wirklich gut vernetzt. Mhm. Unsere Studierenden machen je nach Studiengang so ein Praxissemester, können dann auch natürlich ihre Abschlussarbeit beim Unternehmen schreiben. Und genau, das geht ja eigentlich so über den ganzen Raum Baden-Württemberg, natürlich auch nach Bayern rüber. Aber da sind wir auch aufgeschlossen. Es gibt auch Studierende, die sich mehr international ausrichten wollen. Haben wir auch sehr viele Kontakte ins Ausland an Partnerunis im Ausland. Also da kann man sich letztlich wirklich so entfalten, wie man das machen möchte. Also da gibt es sehr viele Möglichkeiten.
Ja, wie viele Studenten habt ihr denn aktuell? Wie viele Leute studieren denn bei euch?
Ich glaube, die aktuellen Zahlen sind so um die 4.000.
Oh ja, Donnerwetter, das ist eine ganze Menge, ja. Das ist wahrscheinlich dann... Ich überlege mal gerade, die Uni ist größer, 10.000 sind es
deutlich
da,
größer.
Ich, ja. Aber zumindest einmal...
Ich finde, die Größe ist sehr angenehm, da es auf der einen Seite hat man ein sehr vielfältiges Angebot, aber auf der anderen Seite hat man schon noch so einen familiären Charakter. Also man kann schon noch seine Kommilitonen, seine Kommilitoninnen und die Lehrenden kennen und die Gruppen sind nicht zu groß und das war für mich persönlich auch auf jeden Fall ein Faktor, der mir daran sehr gut gefällt, warum ich nach Ulm gekommen bin.
Das heißt, du kennst deine Schäfchen auch noch persönlich und weißt, wer im Prinzip da sitzt und kennst vielleicht dann die Stärken, die Schwächen oder wo man fördern oder wo man irgendeiner Weise speziell vielleicht vertiefen oder wie auch immer Empfehlungen ausgeben kann. Das ist dann einfach der Vorteil gegenüber einer Universität, einer Hochschule oder...
Ja, also wir probieren das auf jeden Fall. Es ist auch immer ein großes Anliegen von mir und gerade wenn man jetzt in der Vorlesung ist es natürlich schwieriger, aber dafür haben wir dann diese Übungsformate, Laborformate, wo man wirklich mehr interaktiv arbeitet. Und das finde ich auch eine schöne Chance, weil ich dann auch meine Studierenden einfach mal ein bisschen kennenlernen kann und dann sich auch so, man auch letztlich besser erfährt, wer sitzt da vor einem und wo gehen da vielleicht die Interessen hin, um die Leute auch ein bisschen zu beraten.
Ja, die Schule hieß ja mal früher, vor 40 Jahren Ingenieurschule, also bevor der Begriff Fachhochschule und dann Hochschule kam, war es einfach die Ingenieurschule und viele ältere Ulmer kennen das auch noch unter diesem Begriff. Das heißt, bei euch werden Ingenieursberufe ausgebildet. Ich glaube, insofern, das ist ja die Kontinuität, auch wenn der Name sich geändert hat. Das heißt, wenn man Dippel-Ingen zwischen dem Bachelor- oder Masterstudium machen möchte, aber eben in diesen Bereich geht, mit ein bisschen Technikaffinität, dann ist man bei euch richtig, ne?
Genau, dann ist man bei uns an der richtigen Adresse. Ja, du hast es super erklärt.
Ja, also für alle, die
vielleicht
jetzt irgendwo nach
haben wir an der PR noch eine Stelle frei, dann.
Also für alle, die jetzt nach Geisteswissenschaften fragen oder so irgendwas oder in irgendeiner Weise in irgendwelche handwerkliche, na gut, das ist im Studium eher nicht so. Also jedenfalls das nicht, aber alles, was in den Bereich mit ein bisschen Technikaffinität geht, kann man studieren und dazu gehören dann eben auch die Belange einer Produktion, weil letztendlich Technik hat immer sehr viel auch in der Industrie mit Produktion zu tun.
Genau. Mhm. Und daher passt meine Professur da auch sehr gut rein, da ich an der Fakultät für Produktionstechnik und Produktionswirtschaft lehre. Und ja, und da ist natürlich einer unserer Kerngeschäfte, wie ändert sich die Produktionslandschaft? Wie ändern sich die Technologien hier? Wie ändert sich die Organisation darin? Und da ist natürlich das Schlagwort Industrie 4.0 beschreibt die Änderungen, die wir in diesen Jahren schon seit dem letzten Jahrzehnt schon begonnen haben und jetzt fortgeführt werden.
Also der Begriff Industrie 4.0, wir hatten es gleich im Einführend schon gesagt, der geistert ja schon so ungefähr 10 Jahre irgendwo herum. Und du hast mir im Vorgespräch gesagt, der ist in einem Bereich, wo du quasi auch bei Studienbeginn warst, glaube ich, dann tätig war, so etwa entstanden. Da gab es so die eine oder andere Persönlichkeit, die dann auch mehr oder weniger die Konzepte dafür entworfen und beschrieben hat.
Ja, richtig. Wenn wir wirklich dorthin zurückgehen, wo der Begriff zum allerersten Mal verwendet wurde, dann ist es sogar, ich habe natürlich zur Vorbereitung der Sendung nochmal genau nachgeschaut, sogar schon über 10 Jahre her. Es war nämlich im Frühjahr 2011. Und damals haben drei Personen, Walster, Lukas und Kagermann, diesen Begriff quasi aus der Taufe gehoben. Und deren Motivation dabei war, wie können wir Impulse setzen, um den Produktionsstandort Deutschland auch in Zukunft zu sichern. Und der Wolfgang Walster, also einer dieser dreien, der war zu dieser Zeit der Geschäftsführer des DFKIs, also dieses Forschungszentrums, bei dem ich arbeitete. Da hatte ich gerade ein Jahr zuvor als wissenschaftliche Mitarbeiterin meine Arbeit aufgenommen. Und daher waren wir da wirklich von der ersten Stunde an mit dabei, da der Forschungsbereich, in dem ich arbeitete, der heißt heute innovative Fabriksysteme. Und da geht es also darum, wie können wir neue Konzepte aus der IT, aus der Informatik, aus der KI überführen, um diese handhabbar zu machen, um diese anwendbar zu machen im Produktionsumfeld.
Ja, das heißt, dieser Begriff ist in Deutschland entstanden, Industrie 4.0. Jetzt ist die Frage, wird das in anderen Ländern, das, was man darunter versteht, dann auch so verstanden? Das heißt, wenn du heute nach USA gehst oder irgendwo in einem wissenschaftlichen Symposium in irgendeiner Form diskutierst, auftrittst und den Begriff verwendest, Industrie 4.0, Englisch irgendwie Industry Release 4 oder irgendwas, verstehen die Menschen das? Oder ist das jetzt eine sehr deutsche Betrachtung, eine sehr deutsch dann eben Theorie, sehr deutsch betrachtete Produktion? Oder ist das schon auch international inzwischen ein anerkannter und auch geteilter Begriff?
Wir konnten das wirklich zu einer Marke etablieren, so ein bisschen wie dieses Made in Germany in früheren Jahrzehnten. Hat sich das wirklich, also in internationalen Kreisen ist das schon auch bekannt, da wir glücklicherweise, was die Ingenieurswissenschaften angeht, in Deutschland immer noch sehr stark sind. Und es ist zu sehen, dass in anderen Ländern, in den USA, in China, in Japan und so weiter, also den führenden Industrienationen, sind ähnliche Programme entstanden. Industrie 4.0 hieß bei uns auch oder heißt Zukunftsprojekt, das von den Ministerien, vor allem dem Bundesforschungsministerium, initiiert wurde. Und es ist ganz interessant, dass hier probiert wurde, die Ideen aufzugreifen. Das hat man dann vielleicht ein bisschen anders genannt, aber es schlägt schon in die gleiche Kerbe. Und ich war zu dieser Zeit, also vor gut 10 Jahren, auch für ein paar Monate in Südkorea. Wir hatten da einen Forschungsaustausch und es war wirklich interessant zu sehen, weil die da sehr begeistert von diesen Ideen waren. Und ich glaube, Südkorea war auf jeden Fall auch da ein Vorreiter, was die Entwicklung und Anwendung dieser Ideen anging. Ist ja auch ein sehr hochtechnologisiertes Land. Ja, das war auf jeden Fall eine sehr spannende Zeit.
Weil du das gerade sagst, Korea ansprichst, also welche Länder sind denn aktuell so diejenigen, die was das Weiterdenken von Produktion, von Theorie, von Praxis angeht, mit reden? Also ich habe verstanden, Deutschland ist bei dem Thema immer noch zum Glück dann auch mit dabei, weit vorne, und hat immer noch gute Köpfe, die sich da auch was einfallen lassen in Theorie und Umsetzung in der Praxis. Korea hast du genannt, wie anderen Firmen, man vermutet vielleicht jetzt die Japaner, die natürlich in der Autobranche eine Zeit lang mit ihren ganzen ja, Produktionsoptimierungsprozessen und Lean und allen irgendwo auch sehr vorangingen. USA kann man sich vorstellen, ja. Oder wen allen muss man, ja, kann da, man denn da nennen?
Da nennst du schon so die richtigen Player. In den USA war es ganz interessant, unter Obama wurde damals auch sowas initiiert. Die hatten damals aber so ein bisschen Startschwierigkeiten, weil denen einfach die Fachkräfte gefehlt haben. Mhm. Weil so klassische Ausbildungsberufe, die es bei uns gibt, also Industriemechaniker, Mechatronikerinnen und so weiter, gibt es in der Form dort nicht. Und dann mussten die erstmal ein bisschen an der Basis wieder anfangen, hier, ja, Leute auszubilden. Mittlerweile hat das aber auch ganz gut Fahrt aufgenommen. Und was man natürlich ganz klar noch nennen muss, auch die Chinesen. Also auch China ist hier seit einigen Jahren wie so ziemlich in allen Wirtschaftsbereichen sehr stark vertreten und starker Treiber.
Ja. Ja klar, China, man kommt nicht vorbei an allen Ecken und Enden, die natürlich mit ihrer Manpower auch ihren vielen Menschen einfach natürlich auch viele kluge Köpfe dabei haben und wahrscheinlich uns immer mehr auch, was jetzt an die Zukunft angeht an der Stelle, naja, ich will nicht sagen Rang ablaufen, aber zumindest sehr, sehr ernst zu nehmen, mit Konkurrent, was Technik und Konzepte und Patente angeht, wahrscheinlich sein wird.
Ja. Ja, umso wichtiger ist es, dass wir hier in Deutschland unsere Vorreiterrolle behaupten und diese, wenn es möglich ist, natürlich auch weiter ausbauen.
Ja, ja. Mhm. Aber aktuell, zumindest verstehe ich dich so, sind wir, was das angeht, mit unserem Wissen und unseren Fähigkeiten noch ganz gut aufgestellt. Aber auf was man eben, der Begriff Fachkräftemangel war auch schon von dir angesprochen, ist immer noch so, dass wir eigentlich mehr Ingenieure eigentlich heranführen sollten oder auf jeden Fall mehr Leute noch brauchen, die wir eigentlich zur Aufrechterhaltung, sagen wir, unserer führenden oder mit guten Position benötigen.
Ja, das ist auf jeden Fall so. Ja. Wir haben jetzt auch wirklich Jahre vor uns, in denen sehr viele Fachkräfte in Rente gehen werden. Und diese Stellen sollen nachbesetzt werden. Da ist, also man sieht da immer verschiedene Zahlen vom VDI oder anderen Organisationen. Und es ist natürlich, dass wir hier nicht die Arbeitskräfte abbauen, sondern im Gegenteil, wir die Fachkräfte, die solche neuen Fabriken, die neuen Technologien beherrschen, dass wir hier die Leute benötigen in Zukunft. Und deswegen ist es wirklich das A und O, dass wir als technische Hochschulen, als Universitäten, als Ausbildungsbetriebe solche Leute heranziehen.
Mhm. Ja, und in Bezug auf Produktionswirtschaft, oder ich überlege gerade, also in Ulm und um Ulm herum gibt es euch Hochschulen, die Hochschule Neu-Ulm ist, glaube ich, ein bisschen anders unterwegs. Ich glaube, ihr habt ja auch dann zum Teil eine Kooperation. Also das gibt es in der Form, was ihr lehrt und macht, nur in Ulm, gell? Oder? Täusche ich mich?
Also unsere Kollegen in Neu-Ulm sind eher wirtschaftlich geprägt. Der Studiengang, in dem ich auch vor allem lehre, das Wirtschaftsingenieurwesen, ist auch ein Kooperationsstudiengang. Was sehr schön ist, da die Studierenden dann quasi die Stärken beider Hochschulen hier nutzen können. Das heißt, die wirtschaftlichen Fächer werden dann in Neu-Ulm gelesen und die technischen bei uns. Deswegen sind wir hier, was die technische Ausrichtung geht, in Ulm hier die Adresse. Aber ja, wir sind jetzt natürlich nicht die einzige technische Hochschule hier in Baden-Württemberg oder Bayern. Da gibt es natürlich auch andere Adressen, das will ich jetzt gar nicht kleinreden. Aber ich bin auf jeden Fall begeistert von unserer Hochschule. Also kann dazu nur ermuntern, sich vielleicht unser Angebot mal anzuschauen, weil ich denke, das hat wirklich Hand und Fuß, was wir machen. Da steckt viel Leidenschaft und viel Begeisterung drin. Und ich denke, diese technischen Fächer haben oft auch ein bisschen, wirken manchmal ein bisschen angestaubt, ein bisschen zu trocken. Und dass wir das gerade durch wirklich eine praxisorientierte Lehre auch probieren aufzubrechen, um da das Interesse zu wecken. Denn ein Ingenieursberuf ist super vielfältig. Es ist nicht so, dass wir den ganzen Tag nur vorm Computer sitzen oder nur den ganzen Tag an der Maschine stehen. Also man kann, ich habe auch erst während meines Studiums wirklich gelernt, was sind meine Stärken, was sind meine Schwächen, was kann ich mir später vorstellen als Job, und da gibt es einfach ganz viele Möglichkeiten, wo man sich entwickeln kann.
Ja, ja. Und gerade, weil du sagst, entwickeln, wer ein bisschen kreativ ist, ist natürlich im Ingenieursberuf auch sehr, sehr gut aufgehoben. Ich meine, andere Berufe, da machst du tagtäglich das Gleiche, aber ein Ingenieur ist immer gefordert, irgendwie sich was Neues einfallen zu lassen. Mein Vater, der selber auch Nachrichtentechnik war, hat zum Beispiel seine Studenten, die er eingestellt hat, auch immer maßgeblich nach der Kreativität beurteilt oder nachher auch gefragt, wie viele Patente hast du denn? Also diese kreative Seite war für ihn auch immer ein wichtiger Punkt. Und naja, also ich weiß auf jeden Fall, dass man in diesem Beruf sehr, sehr viel spannende Sachen machen kann, auch sehr viel natürlich mit Technik zu tun hat, und ja, insofern schon eine gute Adresse.
Ja, wenn wir mit dem Zeitsprung erstmal ganz zurückgehen, vielleicht erinnert sich der ein oder die andere noch, haben wir, glaube ich, alle mal im Geschichtsunterricht gehört von der industriellen Revolution, die um 1800 stattfand, also so Ende des 18. Jahrhunderts. Und zwar sind dort eigentlich so die ersten großen Fabriken entstanden. Damals war so die Entwicklung eine große Mechanisierung. Also man hat erste professionelle Maschinen gebaut. Und das Ganze wurde angetrieben entweder durch Wasserkraft direkt. Und natürlich, hat wahrscheinlich jeder schon mal gehört, wurde in dieser Zeit die Dampfmaschine entwickelt. Und das war dann die Möglichkeit, um die Energieerzeugung direkt vor Ort, also in die Fabriken zu bringen. Und daher war die ein ganz großer Treiber, um diese Entwicklung zu beschleunigen. Mhm. Ja, etwa 100 Jahre später, gut 100 Jahre später, um das Jahr 1900 rum, da spricht man dann von der zweiten industriellen Revolution. Und da taucht meistens der Begriff oder die Firma Ford auf. Dort wurde nämlich das Fließband etabliert, also die wirklich arbeitsteilige Massenproduktion, dass wir hier ein Produkt nach dem anderen auf einem Band produzieren, wo sehr viele Arbeitskräfte auf engem Raum getaktet an dem Produkt arbeiten und diese Produkte dann auch letztlich für den Massenmarkt verfügbar waren. Also Autos konnten sich da nicht nur die oberen 10.000 leisten, sondern es wurde dadurch auch ermöglicht, dass diese erschwinglich wurden. Hatte natürlich auch, wie auch die erste Revolution, ist nicht alles Gold, was glänzt, denn diese Industrialisierung hatte leider auch zur Folge, dass viele Leute verarmt sind. Also die Arbeitskräfte sind auch nicht immer, ja, das waren keine guten Jobs, mussten dann meistens vom Land in die Stadt ziehen, auf sehr enge Räume, also sehr schlechte Bedingungen, sehr lange Arbeitszeiten, sehr schlechte Arbeitsbedingungen. Dennoch war es der Treiber dafür, auf dem wir heute, ja, auf dem Stand, auf dem wir heute aufbauen, und die Fortschritte, die in der Produktion erzielt wurden. Ja. Du hast es schon gesagt.
Der Ursprung unseres, wie soll man sagen, Wohlstands, kann man vielleicht sagen, ohne die Industrialisierung. Wenn wir gucken, die Länder, die keine Industrialisierung durchlaufen haben, wo die heute stehen.
Ja, sicherlich, ja.
Sind nicht wirtschaftlich in dem Begriff auf dem Markt präsent in der Form, sind an der Stelle vielleicht nur, ja, einfach mit, was einfach Lebensumstände angeht, mit weniger irgendwo beschieden. Also, das ist die Grundlage dessen, dass es uns heute recht gut geht.
Ja, das kann man auf jeden Fall so sehen. Mir ist es immer nur wichtig, dass man solche Dinge auch ein bisschen differenziert betrachtet. Denn es ist oft so, dass es nicht nur Gewinner gibt, sondern auch Verlierer. Und man ständig auch überlegen muss, wo können wir hier nochmal verbessern? Wo können wir auch wirklich Leute, die jetzt nicht von der letzten Welle profitiert haben, dann nochmal abholen? Was jetzt natürlich nicht die einzelnen Ingenieure machen, aber ich denke, im großen Kontext ist es doch auch wichtig, dass wir hier über eine Verantwortung nachdenken und auch schon die Leute in der Ausbildung dazu sensibilisieren, dass wir nicht alle Politiker sein müssen in irgendwelchen Ämtern, sondern dass das auch bei der Entwicklung neuer Technologien anfängt.
Mhm. Ja.
Ja, wir sind bei der zweiten stehen geblieben. Eine dritte industrielle Revolution gab es dann auch noch. Die ist jetzt noch gar nicht so lange her, so etwa 50 Jahre, also so in den 70er Jahren, da hat die Automatisierung so richtig Fahrt aufgenommen. Das Ganze wurde ermöglicht durch Entwicklung in der Elektronik und IT, also letztlich der Computertechnologie, wie wir sie heute auch kennen. Damals wurden dann groß die Produktionsanlagen automatisiert mit Steuerungen, Roboter hielten Einzug. Das hat natürlich für einen sehr großen Schub hier nochmal gesorgt. Und diese Digitalisierung, die es letztlich ist, kann man sagen, wird jetzt fortgeführt mit der Industrie 4.0. Mhm. Und warum 4.0? Balster, Lukas und Kagermann haben sich damals gedacht, der Haupttreiber ist hier die Informatik, also IT-Software. Und dann hat man sich einfach, damit das ganz ein bisschen hipper klingt und nicht einfach nur Industrie 4 genannt wird, haben sie sich überlegt, da lehnen wir uns doch an die geläufige Versionierung im Softwarebereich an. Und daher heißt das Ganze Industrie 4.0.
Ja, klingt auf jeden Fall ja, also so wie bei den Betriebssystemen, auch immer quasi ein kleiner Quantensprung mit so einem Release verbunden ist, nach einem größeren Sprung, und ist, glaube ich, für jeden dann irgendwie ein bisschen verständlich. Und ich denke natürlich gerade Digitalisierung, Einführung der Computer, ab diesem Zeitpunkt, denke ich, hat sich doch die Entwicklung, auch was die Produktion, was letztendlich im Endeffekt Durchlaufzeiten, was die Anforderungen, was die, ja, den Wettbewerb angeht, deutlich noch beschleunigt. Oder könnte man das so sehen, dass ab Industrie 3 einfach die, ja, alles schneller getaktet, dann noch irgendwo noch alles in der Entwicklungsphase, in der Produktion, was Durchlauf und Fertigung und neue Release angeht, einfach Beschleunigung bekommen hat?
Ja, also das, was früher hauptsächlich, also Steuerungstechnik gab es auch davor schon. Mhm. Allerdings war das quasi noch in Hardware sozusagen gegossen. Man hat Steuerungsprogramme letztlich mit elektrischen Netzwerken, so kann man sagen, mit elektrischen Komponenten gelöst. Und in dem Moment, wo wir uns von der Hardware lösen konnten und diese Probleme in Software lösen konnten und auf Computern dann ausführen konnten, in dem Moment hat man einen sehr viel höheren Freiheitsgrad und sehr viel mehr Möglichkeiten. Und das hat dann eben dazu geführt, dass man eine riesige technische Innovationswelle dann damit wieder losgetreten hat.
Was natürlich dann auch mit Optimierung und an vieler Stelle natürlich auch mit Vereinfachung, aber andererseits vielleicht auch mit, dass man für eine Produktion weniger Menschen noch irgendwo benötigt, irgendwie zu tun hat, oder? Das ist vielleicht schon auch eine Weiterentwicklung.
Ja, Automatisierung hat auch oft so ein bisschen den bitteren Beigeschmack, dass hier Arbeitskräfte keinen Job mehr haben, dass hier Arbeitsstellen abgebaut werden. Aus diesen Wellen sind wir hier im europäischen Raum, zumindest im westeuropäischen Raum, größtenteils nicht betroffen. Klar, man hört immer mal wieder, dass Produktionsstätte verlagert werden. Das hängt dann aber eher daran, dass man aus dem Hochlohnland Deutschland wegziehen will und dann die Produktionsstandorte eher nach Asien oder Osteuropa verlegt. Ja. Und da greift eigentlich gerade Industrie 4.0 an, dass wir hier eben innovative Technologie das Ganze weiterbringen wollen, um den Produktionsstandort Deutschland zu halten und nicht, wie es in anderen Ländern passiert ist. So als großes Beispiel wird hier immer England genannt, die eigentlich so der Vorreiter waren der ersten und zweiten industriellen Revolution und heute Produktion in deren Land kaum mehr eine Rolle spielt und die sich dann natürlich auch sehr abhängig machen von anderen Ländern.
Ja, das heißt, wenn man jetzt die Industrie 3, also so ungefähr, haben wir gesagt, ab 1970, 60, 65, 70 vielleicht, oder kommen auch die Entwicklung von ICs, überlege ich gerade.
Genau, integrierte Schaltkreise, genau.
Ja. Und dann eben damit auch die Möglichkeit, Computer zu bauen und wahrscheinlich natürlich auch beschleunigt durch Sachen Weltraumgeschichten wie dann bei der NASA, wo man dann erstmals Raketen bauen konnte, die dann letztendlich über einfach noch Computer gesteuert, aber letztendlich auf eine Umlaufbahn gekommen sind. Letztendlich ist da irgendwo so eine nochmal ein ganz großer Sprung irgendwo nach vorne doch, oder?
Ja, und diese Entwicklung, ich vergleiche das mal ganz gern auch mit den Entwicklungen, die wir so im normalen Konsumerbereich erfahren, weil die sind gar nicht so unähnlich. Wenn wir uns mal anschauen, die ersten Computer, die so in die Haushalte, in die Büros und danach in die Haushalte einzogen, das war auch etwa so in den 70er, 80er Jahren, wo wo man auf einmal Großrechner hatte in den Büros, dann irgendwann kam IBM mit dem ersten Personal Computer.
Ja, aber der war ja erst 1983, glaube ich.
Ja, genau, so in den 80ern. Und und diese Entwicklung, die gab es dann parallel auch, dass diese Technologien ins Produktionsumfeld einzogen und dann die Steuerung eben nicht mehr durch ein elektrisches Netzwerk aus Bauteilen mit Relais realisiert wurden, sondern dass man jetzt hier eine Steuerung hatte, die letztlich intern Computer ist, wo dann eine Software abgearbeitet wurde, wie das heute auch immer noch Stand der Technik ist und da die Steuerungsintelligenz nun drin sitzt.
Mhm. Ja, und ich glaube, wesentlich ist ja dann auch, dass man Speichermedien gefunden hat, um dann auch programmieren zu können. Ich glaube, die meisten Computersprachen, so dritte Generation, wie sie dann also zum Einsatz kamen, COBOL zum Beispiel, Prolog oder was mir so einfällt, sind ja so auch in dieser Zeit entstanden. Und dann eben auch Speichermedien, damit man auch die Programme, die dann entwickelt wurden, dann auch speichern konnte. Mhm. Und dann überwiegend in Großrechnern natürlich zum Einsatz gekommen. Also große Rechenzentren gab es, wo dann irgendwelche riesen Schränke standen und irgendwelche bewunderten Spezialisten an den Tastaturen
Mit welcher Sprache bist du eingestiegen?
Was habe ich gelernt? Also ich habe ein Studium, weil ich COBOL gesagt habe, auch gelernt. Mhm. Ich habe auch Prolog kennengelernt. Ich habe aber ansonsten eingestiegen in objektorientierte Programmierung mit Turbo Pascal, mit Pascal. Mhm. C++, das ist, was wir gemacht haben. Was haben wir denn noch gemacht? Ich muss nachdenken. Ich glaube, das waren so die Wesens. Mhm. Aber wir sind eingestiegen dann schon in die objektorientierte Programmierung. Mhm. Das war der Ansatz, der uns gelehrt wurde. Und aber sonst eben, wie gesagt, aus dem Bereich KI, Prolog haben wir gelernt. Und COBOL, als damals natürlich auch ein bisschen in Richtung kaufmännische, auch zielende Themen, die noch da bearbeitet wurden, haben wir auch noch gelernt. Aber so beiläufig. Ja. Schwerpunkt OOP, objektorientierte Programmierung, mit Pascal.
Okay, ja. Aber das sind auch, also gerade jetzt objektorientiertes Programmieren, sicherlich auch so die Basics, die wir in der Lehre mitgeben wollen. Ja. Also ich persönlich lehre in Python, was mittlerweile eine sehr populäre Programmiersprache ist in vielen Belangen. Und das ist mir ein Anliegen, meinen Studierenden was an die Hand zu geben, was gerade aktuell ist und sie hoffentlich dann in Zukunft sehr leicht anwenden können. Aber das Wichtige ist natürlich, dass man die Grundkonzepte lernt, denn ja, ich hatte auch im Studium Java gelernt und das eigentlich nie in der Praxis angewendet. Das war dann aber nicht so schwierig, mich umzudenken auf Python oder eine andere Sprache. Dann ist es wichtiger, dass man die Grundkonzepte oder das systemische Denken entwickelt.
Ja, ja. Ich denke auch, die Grundlagen, ich meine, das sind alles ja irgendwie Weiterentwicklungen, weil die Grundlagen, die man, wir reden jetzt schon ein bisschen zurück, damals erlernen musste, die haben heute noch auch Gültigkeit. Auch wenn vielleicht dann die Syntax in dem Java anders ist als in den C++ oder wie auch immer. Aber der Objektbegriff, OOP, das, was dahinter steht, die Denkweise, ist ja letztendlich, glaube ich, ist erhalten. Und insofern, natürlich jetzt heute Sprachen, die da auch auf einer höheren Stufe schon irgendwo bestimmte Dinge anbieten, muss nicht mehr am ISO-OSI-Referenzmodell, sag ich mal, am unteren Level programmieren, Schicht 3 oder 4, irgendwelche Verbindungen, sondern nur auf der oberen Applikationsebene, Schicht 7 oder noch mit Assistenzsystem noch weniger. Also da hat sich sicherlich natürlich ein bisschen bewegt. Also was ich gerade genannt habe, ist natürlich ein Begriff aus der Informatik, ISO-OSI-Referenzmodell, alle Hörer, die jetzt nicht so informatikaffin sind, bitte nicht erschrecken.
Sie können gerne meine Vorlesung Automatisierungstechnik 2 kommen, da wird das erläutert.
Ja. Auf jeden Fall in der Richtung, ich will sagen, oder wollen wir sagen, da hat sich sehr viel natürlich an Wissen oder auch an Standards irgendwie schon etabliert, was bis heute Bestand hat, auch wenn es neuere Sprachen und Weiterentwicklung gibt.
Ja, und um jetzt vielleicht den Schwenk nochmal zu der Industrie 4.0 zu machen, du hast vorhin die Sprache C genannt, die ja schon, ich weiß nicht genau, wann sie entwickelt wurde, aber jedenfalls man sich so das ansieht, eine zu den wirklich alten Sprachen zählt. Und es gibt immer solche, ja, das sind irgendwelche IT-Informatik-Magazine, die jedes Jahr so ein Ranking machen, was sind die beliebtesten Programmiersprachen. Da ist C immer noch ganz vorne mit dabei, weil das einfach in diesem ganzen Embedded-Sektor, also für die eingebetteten Systeme, noch ganz, ganz wichtig ist. Denn nur mit so einer hardware-nahen Sprache kann man natürlich sehr effizient programmieren, sehr hardware-nah. Und mit dem Begriff eingebettete Systeme, das ist letztlich die Grundlage, die technologische Grundlage, auf die Industrie 4.0 basiert. Denn die Idee ist jetzt hier, dass wir wegkommen von zentralen Rechnern und dass wir die Rechnerressourcen quasi verteilen in der Produktionsumgebung. Und auch hier wieder, die Entwicklungen haben auch in unserem alltäglichen Leben schon stattgefunden und wir sind dabei. Wenn du mal dran denkst, du hast vielleicht zu Hause auch eine Smart-Home-Anwendung, du hast vielleicht ein Smartphone, was die meisten von uns jetzt rumtragen mit einem, was wir tagtäglich nutzen, um unseren 3G-Status zu zeigen oder uns irgendwo einzuchecken. Das heißt, selbst wir haben schon überall eigentlich eine Verbindung in das Internet. Und das ist letztlich die Grundidee, dass wir alle physischen Dinge in unserer Umgebung über das Internet miteinander vernetzen. Und das nennt man dann auch ein cyber-physikalisches System. Also Cyber steht für den virtuellen Raum und das Physikalische eben für die dinglichen Systeme, die wir miteinander koppeln wollen.
Ist der Begriff Internet of Things das, was du mit den dinglichen Systemen schreibst?
Genau,
das ist
der Begriff. Dieser Begriff wird in dem Zusammenhang, also passt da genau rein. Damals bei der Definition von Industrie 4.0 wurde gesagt, die Basistechnologie ist die des industriellen Internets der Dinge. Mhm. Also man sagt da auch noch IIoT, ja. Industrial Internet of Things. Und das ist letztlich der, wie soll man sagen, so das Rückgrat des Ganzen.
Ja, dann sprechen wir doch da einfach mal ein bisschen weiter bei dem Industrie 4.0 Begriff, waren wir gerade, und bei den Inhalten konkret.
Ja, sehr gerne. Ich möchte den Hörerinnen auch gerne noch ein bisschen erläutern, was man sich da jetzt so konkret drunter vorstellen kann. Also was sind jetzt so Änderungen, die jetzt einziehen beziehungsweise sogar schon eingezogen sind? Ich habe ja gesagt, der Begriff ist jetzt schon gar nicht mehr so neu. Nach 10 Jahren kann man ja erwarten, dass da schon was passiert ist. Was man auf jeden Fall sehen kann, ist, dass gerade deutsche Geräte, Anbieter oder also sei es jetzt von Sensorik, sei es von Automatisierungstechnik, da nicht geschlafen haben. Also da ist wirklich viel passiert. Das heißt, dieses CPS, also cyberphysische Systeme, die erlebt man heute schon. Immer mehr Sensoren, Aktoren haben heute eine Kommunikationsschnittstelle. Man spricht dann auch von einem intelligenten Sensor oder einem intelligenten Gerät. Wir haben mittlerweile viele Technologien für Ortungssysteme in Produktionsumgebungen, die dann solche Technologien wie kollaborative Roboter oder sehr flexible Intralogistiksysteme ermöglichen. Und wo will man da eigentlich hin? Also was ist so der Zweck dieser ganzen Technologien? Ich sage nämlich immer, es ist ja schön, was wir Ingenieure alles technisch so auf die Beine stellen können. Die Frage ist aber, wofür das Ganze? Also was bringt uns das eigentlich? Und ein erklärtes Ziel ist der Begriff Losgröße 1. Hast du das schon mal gehört?
Aber ja. Ja, also Losgröße sagt mir auf jeden Fall was. Ob jetzt die Losgröße 1 was Spezielles ist, weiß ich gerade nicht. Aber Losgrößen, also in dem Bereich, wie gesagt, wir produzieren Radare. Da gibt es jetzt auch für die großen fliegenden Plattformen auch ein bestimmtes Los und eine bestimmte Charge, von einer bestimmten Auslieferung, einen bestimmten technischen Standard. Da ist der Begriff tagtäglich natürlich auch präsent.
Also es entspricht quasi, wie ist die Anzahl eines Produkts, eines bestimmten Exemplars, kann man sagen. Also, oder Exemplare, die gleichen Eigenschaften haben. Ja. Und Losgröße 1 zielt jetzt darauf ab, dass wir quasi ein Exemplar pro Los haben, also pro Charge. Mhm. Sprich, man ist ganz flexibel. Man kann von einem Produkt zum nächsten eine ganz andere Produktvariante produzieren. Und das ist natürlich praktisch, wenn wir jetzt zum Beispiel, gerade in Deutschland ist ja die Automobilproduktion sehr stark. Und da haben wir es ja jetzt in den letzten Jahren gerade damit zu tun, dass wir auf neue Antriebstechnologien setzen. Und da arbeiten die Firmen sehr stark daran, dass man zum Beispiel einen Benziner oder ein Dieselfahrzeug produzieren kann, aber auf der gleichen Produktionslinie auch ein Auto mit einem Elektromotor, was natürlich einen ganz anderen Antriebsstrang erfordert. Also das sind nicht nur kleine Änderungen, wir bauen jetzt mal einen neuen anderen Motor ein, sondern das sind wirklich tiefgreifende Änderungen im Produkt Auto oder zukünftig vielleicht die Variante Brennstoffzelle zur Verfügung zu stellen. Und das ist letztlich so die Reise, wohin das geht. Und was dadurch auch ermöglicht wird, ist, dass wir sehr viel effizienter und, was ich natürlich auch sehr gerne höre, ist ressourcenschonender produzieren. Denn ich denke, diese ganzen Entwicklungen sind nicht sinnvoll, wenn sie auch nachhaltig sind, wenn wir damit auch das, was heutzutage einfach ein sehr wichtiges Thema ist, ermöglichen, dass wir nicht auf Kosten der Umwelt weiter das Wirtschaftswachstum befördern, sondern dass wir hier eine Entkopplung erzeugen. Also dass wir auch ohne höheren Ressourcenbedarf trotzdem an einem Wirtschaftswachstum festhalten können.
Was ja sicherlich auch dann viel mit Materialien zu tun hat und dann eben neuen Technologien, dass die Brennstoffzelle, die ja in Ulm auch ein wichtiges Thema oder auch ein Forschungsgegenstand ist, angesprochen, also wo natürlich einfach sich sehr, sehr viel dann gerade auch bewegt und sehr viel tut. Wobei, ich muss so ein bisschen auf die Uhr gucken,
wir
sind nur eineinhalb Minuten.
Die Zeit fliegt.
Man kann sagen, dass sich da auf den Gebiete, also auch in dem Bereich, wo du in der Lehre tätig bist, gerade aktuell sehr, sehr viel bewegt. Neue Herausforderungen, neue Themen, die zukommen, neue einfach Bedingungen und wahrscheinlich wird es die nächsten Jahre so weitergehen, so dass man an sich da auf diesem Gebiete auf jeden Fall auch als Student sehr viele spannende Sachen erlebt.
Ja, auf jeden Fall. Ja. Wir sind da, in der Forschung auch sehr aktiv. Ich denke, da werden wir auch in den nächsten Monaten einiges an der Forschung weitertreiben und ja, vielleicht können wir da beim nächsten Mal dann weiter drüber sprechen. Vielen Dank für die Einladung.
Das machen wir sehr, sehr gerne. Lisa, war hochspannend, eine Stunde und auf den Gebiet, da fahren wir einfach mal fort. Da sprechen wir natürlich noch drüber. Auf jeden Fall soll es dann für heute auch gewesen sein in der Plattform. Und das Thema war Industrialisierung 4.0. Mein Name ist Michael Trost und sag nochmal ganz kurz, du bist unser Studiogast und dein Name, sag ihn einfach nochmal ganz kurz, du warst
Lisa Ollinger, vielen Dank.
Ich sage vielen
Dank
fürs Kommen. Und das war's für heute. Wir sagen gemeinsam tschüss.